wie Paulus den Christen in Rom schreibt, Abraham sollte der Vater all derer werden, die glauben. Abraham ist also das Vorbild schlechthin für den christlichen Glauben. Im Leben von Abraham sehen wir, wie christlicher Glaube, rettender Glaube funktioniert. Ich habe euch letztes Mal gesagt, im ersten Teil dieser Serie, jeder Mensch ist ja gläubig. Es gibt keine Menschen, die nicht glauben, irgendetwas glaubt jeder. Die Frage, es geht eigentlich um den rettenden Glauben. Glaube könnte man auch mit Vertrauen übersetzen. Persönlich finde ich die Übersetzung mit Vertrauen viel passender. Wenn wir nämlich das Wort Glaube hören, verbinden wir oft dieses Wort mit Glaubensinhalten. Aber meistens, auch in der Bibel, wenn sie dieses Wort Glaube braucht, ist meistens nicht von Inhalten die Rede, sondern von Vertrauen. Übersetzen wir Vertrauen, dann müssen wir eigentlich automatisch die Frage stellen, wem wird hier vertraut? Bei Glaube stellen wir die Frage, was wird hier geglaubt? Aber wenn wir es mit Vertrauen übersetzen, dann müssen wir ein Objekt haben, wem wird vertraut? Und deshalb gefällt mir die Übersetzung. Es gibt auch neuere Übersetzungen, die viel konsequenter dieses griechische Wort für Glaube auch mit Vertrauen übersetzen, was sprachlich völlig korrekt ist und auch so richtig verstanden wird dann. Der Glaube Abrahams findet gerade darin Ausdruck, dass er dem Schöpfer des Himmels und der Erde sein Vertrauen schenkte. Selbst dann, wenn die Erfüllung der Versprechen Gottes in weite Ferne gerückt sind oder lagen, unerreichbar schienen. Deshalb lesen wir im Hebräer über Abraham, Sarah, Isaac und Jakob. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut. Hier, diese Übersetzung verwendet hier dieses Wort Vertrauen, was oft mit Glaube übersetzt wird. Es ist nicht falsch, aber da merken wir, um was es geht. Sie vertrauen dem, was Gott gesagt hat. Es geht nicht primär um Inhalte, primär, wem vertraue ich? Obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen, denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch ganz offen aus. Sie vertrauten Gott, obwohl das, was er ihnen versprochen hatte, noch nicht eingetroffen war. Sie vertrauten Gott, dass er seine Versprechen erfüllen wird. Wenn nicht in dieser Welt, in der neuen Welt, aber er wird sie erfüllen, das war ihr tiefes Vertrauen. Und im ersten Teil dieser Serie beschäftigen wir uns mit der Berufung Abrahams. Und folgende Punkte habe ich ausgeführt. Erstens, der Glaube wird von außen geweckt. Die Botschaft des Evangeliums muss an uns herangetragen werden. Glaube wächst nicht von innen nach außen, sondern er kommt von außen mit der Botschaft des Evangeliums, in welcher Form auch immer. Rettender Glaube entsteht durch die Verkündigung des Evangeliums, ob das durch Film ist, durch Radio, durch Predigten, durch Bibellesen. Paulus sagt, wie sollen sie glauben, wenn niemand da ist, der das Evangelium verkündet. Zweitens, der rettende Glaube verabschiedet sich von gelernten und anerzogenen Überzeugungen und Religionen. Der Glaube wendet sich ganz und gar von alten Überzeugungen ab. Er ändert eben seine Gesinnung und wendet sich ganz und gar dem lebendigen Gott zu, welcher für uns Jesus Christus ist. Und drittens, der rettende Glaube strebt nach vorne. Er ist auf die Zukunft ausgerichtet, weil er eine großartige Zukunft vor sich sieht. Die neue Erde und der neue Himmel werden in Zukunft garantierte Wirklichkeit werden. Was Gott versprochen hat, wird hundertprozentig eintreffen und deshalb richtet sich Glaube immer nach vorne. Er jammert nicht darüber, was er verlassen hat, sondern er freut sich, was vorne liegt. So, das könnt ihr auch nachhören im Internet, auf unserer Webseite oder nachlesen von unserem Manuskript. Nun werden wir uns nochmals mit diesen drei ersten Versen des Kapitels 12 im 1. Mose beschäftigen und weitere wichtige Aspekte des Glaubens entdecken. Lesen wir aber zuerst diese Verse. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland, von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Der Glaubende wirkt mit Gott zusammen, das ist der erste Punkt, den wir hier betrachten werden. Rettender Glaube zeichnet sich nicht hauptsächlich dadurch aus, dass wir ein Reglement über richtiges Verhalten befolgen müssen. Natürlich kennt der christliche Glaube Regeln, Werte und legt Wert auf bestimmte Verhaltensweisen, aber das ist nun mal nicht der Kern des Glaubens. Das sind nur die Auswirkungen des Vertrauens, das wir Gott, dem Schöpfer, schenken. So wie wir uns verhalten, sind nur Auswirkungen des Glaubens. Der Kern des rettenden Glaubens liegt in der Beziehung zu Gott, dem Schöpfer. Von einer Beziehung sprechen wir, wenn mindestens zwei Personen miteinander interagieren. Personen, die eine Beziehung haben, die reagieren aufeinander. Wenn man nicht reagiert, hat man keine Beziehung. Wenn man eine Beziehung hat, reagiert man aufeinander. Sie wirken in gewisser Weise zusammen. Sie lassen sich gegenseitig beeinflussen. So ist das auch in der Beziehung zu Gott. Der Glaube ist also eine Reaktion auf Gottes Ansprache. Abrahams Glaube war durch seine Beziehung und sein Vertrauen dem Schöpfer gegenüber geprägt. Und diese Beziehung und sein Vertrauen zu Gott bildeten den Kern seines Glaubens. Das Vertrauen, das er Gott entgegenbrachte, stand im Zentrum seines Lebens. Und das heißt Glaube, Vertrauen. Übrigens, für die letzte Predigt verpasst haben, möchte ich nochmals kurz darauf hinweisen, dass Abraham ursprünglich Abram hieß. Nicht, dass ihr euch die ganze Predigt durchdenkt, der hat ein Durcheinander oder der weiß nicht, wie man Abraham ausspricht oder so. Abraham hieß zuerst Abram. Erst später im Kapitel 17, wir sind im Kapitel 12 des ersten Buches Mose, wird berichtet, wie Gott seinen Namen zu Abraham erweiterte. Und so werde ich meistens Abram sagen. So. Also, dass ihr nicht da dann nur noch dem nachstudiert und nicht mehr hört, was ich sonst sage. Also, als Gott Abraham begegnete, konfrontierte er ihn nicht mit Glaubensgrundsätzen und Glaubensregeln, sondern er forderte ihn auf, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Gott eröffnete mit dieser Aufforderung die Beziehung zu Abraham und Abraham ließ sich darauf ein. Er reagierte auf diese Aufforderung und verließ sein Vaterland, seine Verwandtschaft und das Haus seines Vaters. Abraham vertraute Gott, obwohl er nicht wusste, wohin ihn Gott führen wird. Und so wirkte Abraham gewissermaßen mit Gott zusammen. Er vertraute Gott, indem er ihm gehorchte und genau das tat, zu dem Gott ihn aufgefordert hat. Jakobus spricht in seinem Brief über solches Zusammenwirken in Bezug auf Abraham, schreibt er, daran siehst du, dass Abrahams Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Mit anderen Worten, Abraham reagierte auf die Aufforderung Gottes und tat, was Gott von ihm verlangte und dadurch findet das Vertrauen zu Gott, das Vertrauen Gott ihm gegenüber. Höchsten Ausdruck. Wenn eine Person zu euch sagt, ich vertraue dir ganz und gar, und dann gebt ihr ihr einen Rat und sie macht etwas ganz anderes. Was ist denn das für ein Vertrauen? Das ist kein Vertrauen. Das ist ein Blabla. ein leeres Bekenntnis. Also das Vertrauen, der Glaube, und das Vertrauen erreicht quasi seinen höchsten Ausdruck in dem, dass ich wirklich vertraue und auf das, was Gott mir sagt, reagiere. Das ist Glaube. Glaube hat also immer auch etwas mit Gehorsam zu tun. Übrigens auch Vertrauen, wenn ich dem anderen vertraue. Deshalb ist rettender Glaube immer handelnder Glaube. Glaube ist keine Wissenschaft, Glaube ist eine Täterschaft. Diesen Glauben, dieses Vertrauen sah man schon bei Noah, wie wir im Hebräer lesen können. Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisungen eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund war sein Glaube. Jetzt könnt ihr das mal mit Vertrauen ersetzen. Sein Grund war sein Vertrauen. Er vertraute dem, was Gott ihm sagte. Und zwar nicht nur, dass er sagt, ey, tolle Idee, von dem habe ich noch nie gehört. Ich wäre selber nie auf die Idee gekommen, eine Arche zu bauen. Tolle Sache, Gott. Und dann hätte er einfach weitergelebt. Nein, er vertraute Gott. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl er von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Er hat die Arche gebaut. Und damit hat sein Vertrauen den höchsten Ausdruck bekommen. Noah hatte sich ganz auf Gott verlassen und hatte dadurch mit Gott zusammengewirkt, selbst wenn er noch nicht abschätzen konnte, welche Bedeutung diese Anweisungen Gottes haben werden. Es ist doch sehr erstaunlich, dass Gott mit uns Menschen zusammenwirken will. Wir würden denken, Gott hätte andere Möglichkeiten, in diese Welt hineinzuwirken. Und das glaube ich auch. Er könnte einfach Engel senden. Und dass sie die verschiedenen Aufgaben erledigen, die er jetzt vielleicht uns erledigen lassen möchte. Und natürlich, Gott könnte das. Und Gott tut das auch. Er sendet auch heute noch Engel, um denen zu dienen, die ihm vertrauen. Im Hebräer steht, nein, die Engel sind alle nur Diener, Wesen der unsichtbaren Welt, die denen zu Hilfe geschickt werden, die am kommenden Heil teilhaben sollen, dem Erbe, das Gott uns schenkt. Also die Engel sind Diener der Christen, einfach gesagt. Jetzt, wenn man den Hebräer hier kennt, wie er argumentiert, geht es dem Hebräerschreiber hier darum zu sagen, dass die Stellung des Christen höher ist als die der Engel. Und dass sogar die Engel den Christen dienen müssen. Und so helfen auch Engel. Es ist übrigens nur so als Nebenbemerkung, wir tendieren immer dazu, zu sagen, dass es der Heilige Geist ist. Ich sage nicht, dass der Heilige Geist nicht in unser Leben eingreift, aber es gibt auch noch Engel. Gott kann auf verschiedene Weise wirken. Er kann eben auch Engel schicken. So. Es ist einfach erstaunlich, was für eine Würde uns der Schöpfer schenkt. Und Gott wählte den in unseren Augen aufwendigeren, komplizierteren Weg, um seine Ziele zu erreichen. Gott will mit uns eigensinnigen und oft egozentrischen Menschen zusammenwirken. Was für eine großartige Würdigung des Menschen. Dieses Zusammenwirken Gottes mit dem Menschen geht über diese Zeit hinaus und dauert bis in alle Ewigkeit. Das ist quasi ein Programm Gottes. Ich glaube, deshalb will er das auch in dieser Welt schon so haben. Selbst in der Ewigkeit wird Gott mit uns Menschen zusammenwirken und er wird uns viel, viel Verantwortung anvertrauen. So weist Paulus die Christen auf eine erstaunliche Tatsache hin. Er will zwar den Christen dort sagen, dass sie gegeneinander vor Gericht gehen und so und dass sie das eigentlich nicht gehört. Und dann sagt er ihnen als Begründung Folgendes den Korinthern: Wisst ihr denn nicht, dass die, die zu Gottes Volk gehören, einmal die Welt richten werden? Die ganze Welt muss im Gericht vor euch erscheinen. Das sagt Paulus, nicht ich. Wusstest du das? Dass Gott in der Herrlichkeit mit dir zusammenwirken will, mit so einer großen, verantwortungsvollen Aufgabe, dass wir mit Gericht üben werden. Das freut die Juristen unter uns. Ich hoffe, sie können ihren Beruf weiter ausüben. Gott will mit uns zusammenwirken. Gott fördert und baut sein Reich mit uns zusammen. Er baut es mit Menschen, die ihm vertrauen und auf sein Reden reagieren. Und wie wichtig unsere Bereitschaft ist, auf Gott zu hören und auf sein Reden zu reagieren, sehen wir bei einem schwierigen Abschnitt in der Geschichte Israels. Das Volk war in einer ausweglosen Situation und Gott wollte helfen, aber das ging nicht. Durch den Propheten Hesekiel ließ er sagen, ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde für das Land, damit ich es nicht vernichten müsste. Aber ich fand keinen. Das finde ich einer der erschütterndsten Verse in der ganzen Schrift. Ich fand keinen. Nicht einer, der bereit gewesen wäre, in diesem großen Volk Israel vor mir in die Bresche zu springen, mit mir zusammenzuwirken. Nicht einen habe ich gefunden. Gott suchte einen Menschen, der mit ihm zusammenwirken würde, aber er fand keinen in ganz Israel. Keinen Menschen, der auf ihn hören wollte und der ihm gehorchen wollte. Lassen wir uns von Gott finden, wenn er Leute sucht, die mit ihm zusammenwirken. Wenn er mit ihnen zusammenwirken will. Sind wir bereit, Gott in und durch uns wirken zu lassen? Sind wir bereit, Gott zu sagen, Herr, hier bin ich, sag mir, was ich tun soll? Der Glaubende wirkt mit Gott zusammen. Der Glaube ist keine Wissenschaft, Glaube ist eine Täterschaft. Glaube wird gelebt und nicht gewusst. Das Wissen ist die Voraussetzung, dass wir es leben. Aber der Kern ist das Leben, das aus Beziehung wächst. Der Glaubende vertraut einer einzigen Person. Das wäre der zweite Punkt. Rettender Glaube und damit das Vertrauen richtet sich auf eine einzige Person. Die entscheidende Frage lautet, wem vertraue ich? Das ist die entscheidende Frage. Und dabei kann es nur um eine einzige Person geben, denn das wird uns durch die ganze Bibel hindurch deutlich. Und dieses Prinzip, dass sich alles an einer Person entscheidet, wird bei Abraham sozusagen festgelegt. Gott sagt zu ihm, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter oder alle Nationen auf der Erde. Gott machte Abraham zu seinem Repräsentanten, so wie sich die Menschen gegenüber Abraham verhalten, so wird sich Gott gegenüber den Menschen verhalten. Wer Abraham Gutes tut, der wird von Gott Gutes erhalten. Wird jemand Abraham verstoßen, dann wird Gott diesen Menschen auch verstoßen. Damit wollte Gott in der damaligen von Göttern durchdrungenen Welt zeigen, wer der wahre und lebendige Gott ist, den man verehren und den man vertrauen sollte, nämlich der Gott Abrahams. Dieses Prinzip, dass sich Gottes Verhalten uns gegenüber an unserer Beziehung zu einem einzigen Menschen entscheidet, geht über die Zeit Abrahams und seinem Lebensraum weit hinaus. Denn Gott sagt zu Abraham, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Es geht also weit über Israel hinaus. Alle Nationen, alle Völker der Erde sollen durch Abraham Gottes Segen empfangen. Und später offenbart Gott dem Abraham, wie, dann ist es eben schon Abrahams Kapitel 22, wie genau dieser Segen zu allen Menschen kommen wird. Durch deinen Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Durch deinen Nachkommen, ihr werdet, wenn ihr das zu Hause nachschlägt, in vielen Übersetzungen den Plural finden, durch deine Nachkommenschaft oder durch dein Geschlecht oder wie auch immer. Aber ich habe zum Glück einen guten Theologen an meiner Seite, der bestätigt, dass das im Singular stehen muss. Und das ist niemand geringer als der Apostel Paulus, der den Galatern sagt, genau so verhält es sich mit den Zusagen, die Abraham und seinem Nachkommen gemacht wurden. Übrigens sagt Gott nicht, und deinen Nachkommen, als würde es sich um eine große Zahl handeln. Vielmehr ist nur von einem einzigen die Rede, deinem Nachkommen, und dieser eine ist Christus. Durch diesen Nachkommen Abrahams, Jesus, werden alle Menschen gesegnet werden. In Jesus ist erfüllt, was Gott dem Abraham versprochen hatte. Über Jesus werden alle Nationen gesegnet, da muss man nicht Jude sein. Und Gott hatte bereits bei Abraham dieses Prinzip festgelegt. Und das fasziniert mich, dass Gott das Prinzip bei Abraham, das Verhalten ihm gegenüber, auch gleich ist, wie er sich dem Menschen gegenüber verhält, schon bei Abraham festgelegt hat und bei Jesus nun in Vollkommenheit zum Tragen kommt. Unser Verhalten gegenüber Jesus entscheidet, ob wir vom Schöpfer angenommen oder verstoßen werden. Nehmen wir Jesus an, nimmt uns der Schöpfer an. Verstoßen wir Jesus, wird uns der Schöpfer verstoßen. Paulus schreibt später, wenn ihr zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit, entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Ihr seid also erbberechtigt. Das, was Gott Abraham versprochen hat, auch dieses Land, dieser große Segen, da werdet ihr mit dabei sein. Das gehört dann auch euch, genauso wie es Abraham gehört. Wenn wir uns ganz Jesus zuwenden, dann werden wir mit Abraham erben, was Gott ihm versprochen hat. Und durch den Glauben an Jesus werden wir rechtmäßige Erben. Dieses Prinzip, das damals bei Abraham galt, das ist, dass sich Gott gegenüber den Menschen so verhalten wird, wie sich die Menschen gegenüber Abraham verhalten, gilt jetzt in absoluter Vollkommenheit bei Jesus. Unser Verhältnis zu Jesus bestimmt unser Verhältnis zum Schöpfer. Wenn wir Jesus ablehnen, wird Gott uns ablehnen. Wir kommen nicht an Jesus vorbei. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, Gott ist mir schon wichtig und ich glaube, dass es einen Gott gibt, aber mit Jesus kann ich nichts anfangen. Man kommt nicht zum lebendigen Gott an Jesus vorbei. Genau dieses Prinzip kommt hier zum Tragen, weil da entscheidet sich unser Verhältnis zum Schöpfer des Himmels und der Erde. Und ganz deutlich macht es, sehen wir das im Johannesevangelium, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ein Mensch, der Jesus ablehnt, der lehnt den Schöpfer ab und er wird von Gott nichts Gutes empfangen. Der Zorn Gottes bleibt über ihm. Rettender Glaube vertraut auf eine einzige Person, auf den Sohn Gottes, Jesus Christus. Es gibt nur einen Namen in der gesamten Menschheitsgeschichte, der uns retten kann. Und dieser Name ist Jesus Christus. Die Apostel bezeugten das eindeutig und unmissverständlich. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden unter dem ganzen Himmel. Ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Eigentlich ist es eine wunderbare Sache. Wir müssen nicht uns aus 1000 Göttern irgendwie auslesen. Den brauchen wir für die Familie, den anderen brauchen wir für den Regen, für die Arbeit und so weiter. Wir haben einen einzigen Namen. Und dieser eine Name reicht. Dieser Name rettet. Oder Paulus schreibt in Korinthern, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Der Glaube, der für Zeit und Ewigkeit rettet, steht immer in Verbindung mit diesem Namen Jesus Christus. Und natürlich gibt es Menschen, die ernsthaft andere Gottheiten verehren. Oder zumindest, was sie für eine Gottheit halten. Sie leben oft sehr hingebungsvoll, aufopfernd, vorbildlich. Doch diese Gottheiten können das Problem unserer Schuld nicht lösen. Diese Gottheiten können keinen einzigen Menschen auf dieser Erde in den Himmel bringen. Es gibt nur einen Namen und es gibt nur einen Weg, wie wir von Gott gerecht gesprochen werden können und dadurch ewiges Leben bekommen. Und dieser Name ist und bleibt Jesus. Johannes schreibt, wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit ihm mit dem Sohn Gottes verbunden ist, hat das Leben nicht. Rettender Glaube funktioniert nur, indem ich alles auf diesen einen Namen setze, Jesus Christus, der für unsere Schuld am Kreuz starb, von den Toten auferstand und nun beim Vater im Himmel auf uns wartet. Im Leben des Abraham sehen wir, wie rettender Glaube funktioniert, oder anders gesagt, was sich Gott unter Glaube vorstellt. Im Grunde geht es um das Vertrauen, das wir Gott schenken. Dieses Vertrauen findet Ausdruck, indem wir das tun, was Gott sagt, auch wenn das, was er versprochen hat, noch in weiter Ferne liegt. Das Allerwichtigste für einen Glauben, der rettet und mich in den Himmel bringen wird, ist eine Person, der wir unsere ungeteilte Aufmerksamkeit schenken und der wir ganz und gar vertrauen, Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt, nicht nur der Christen, sondern der Menschheitsgeschichte schlechthin. Es gibt keinen Namen, der mehr Bedeutung und mehr Kraft hat, als der Name von Jesus Christus. Die Person Jesus Christus, der Mensch gewordene Gott. Jesus allein genügt. Paulus schreibt, es gibt nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und dem Menschen, denn der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Vertrauen wir Jesus, dann sind wir mit dem Schöpfer verbunden und versöhnt und wir können uns auf unser Leben nach dem Tod freuen. Und wir wollen das, nachdem ich gebetet habe mit einem Lied, das ich einfach toll finde, dem nochmal Ausdruck geben. I will boast in Christ alone. Ich will allein mit Jesus angeben. Finde ich toll. Allein mit Jesus angeben. Wie Paul sagt, ich rühme mich allein für Jesus. Das ist mein Ruhm. I will cling to Christ my hope. Ich klammere mich an Jesus, meine Hoffnung. Wollen wir das mit diesem Lied bestärken? Wenn euer Herz so schlägt, dann singt dieses Lied von ganzem Herzen als ein Gebet. Und ich bete jetzt noch mit uns. Ich danke dir, Vater, von ganzem Herzen, dass Glaube nicht zuerst heißt, dass wir ein riesiges Reglement studieren müssen, was wir tun dürfen, was wir nicht tun dürfen, sondern dass wir dir vertrauen dürfen. Und Schritt um Schritt das tun, was wir verstehen und erkennen, das, was du uns offenbarst, sei es in einem Gottesdienst, sei es, wenn wir in der Bibel lesen, dass wir wachsen und uns entwickeln können und unser Vertrauen zu dir immer stärker werden kann. Danke, dass du uns einen Namen gegeben hast. Der Name deines Sohnes, Jesus Christus, der für unsere Schuld am Kreuz starb. Und ich danke dir, Jesus, dass du das getan hast. Und dass du, Vater, deinen Sohn auferweckt hast und damit die Kraft und die Macht des Todes gebrochen hast. Und wir eine Hoffnung haben, dass die Herrlichkeit kommen wird, die du dem Abraham versprochen hast. Und dass wir alle, die Jesus lieben, mit dabei sein werden. Mit Erben. Mit Abraham. Amen.